Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Und selbstverständlich auch ein recht herzliches Servus an alle Podcast-Zuhörer. Wir sind wieder komplett heute in der Dreierrunde. Die Länderspielpause haben wir auch hinter uns gebracht und jetzt geht es los. Englische Wochen erwarten uns, Champions League erwartet uns. In den letzten Tagen ist aber auch viel passiert rund um Jamal Musiala. Es gab einige sehr kritische Aussagen, es gab viel Wirbel. Jetzt haben sich auch Christoph Freund und Company dazu geäußert. Und dann blicken wir noch allgemein auf die kommenden Monate beim FC Bayern, was uns da alles erwarten könnte, was alles passiert. Mit an meiner Seite erneut Wirko und Sebastian. Freut mich sehr, dass ihr wieder beide am Start seid. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema der Woche an. Didi Hamann hat es ausgelöst. Es ging um Jamal Musiala, der eigentlich in der Länderspielpause wirklich spektakulär gespielt hat. Gegen Ungarn insgesamt 4 Scorer gesammelt, 3 Assists, 1 Tor. Dann auch gegen die Niederlande natürlich nicht schlecht gespielt. Dennoch kamen dann sehr kritische Aussagen, sehr viel Wirbel. Wirko, was kannst du dazu sagen? Kannst du es kurz zusammenfassen für alle, die es vielleicht nicht im Detail mitbekommen haben, weshalb denn Hamann jetzt überhaupt einen Anlass hatte, solche Aussagen zu tätigen?
Ja, du hast es gesagt. Jamal Musiala hat in den letzten Wochen sowohl auf dem Platz als auch daneben für Schlagzeilen gesorgt. Wir als Bayern-Fans wissen ja, was er quasi kann und ja, es hat angefangen mit dieser Ballon d'Or-Nominierung. Ursprünglich mal einen Pokal, den alle irgendwie gewinnen wollten, auch noch gewinnen wollen, aber gefühlt verliert er von Jahr zu Jahr irgendwie an Prestige aufgrund der komischen Entscheidungen und Musiala ist nicht auf dieser Shortlist gelandet. Da gab es Kritik von Eberl oder er ist ihm zur Seite gesprungen. Dann kam die passende Antwort von Musiala gegen Ungarn mit 4 Torbeteiligungen. Alle haben gesagt, schaut mal, der ist doch einer der Weltbesten. Und dann kam irgendwie aus dem Nichts unser, der Chefkritiker vom Dienst, Didi Hamann, der dann gesagt hat, nach dem, glaube ich, in Holland-Spiel, dass Musiala ein Alleinunterhalter sei und er persönlich Musiala gegen Wirt sofort eintauschen würde. Und hat auch wieder für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Und auch da gab es eine klare Antwort von den Bossen bzw. von den Verantwortlichen. Christoph Freund hat die Aussagen von Hamann als absurd und weit hergeholt bezeichnet und nochmal ganz klar gemacht, Musiala ist ein Weltklasse-Spieler. Der Spieler entscheidet im Alleingang oder entscheiden kann, ein Spieler, für den die Fans ins Stadion gehen, also hat dann so ein bisschen indirekt den Vergleich zu Messi und Ronaldo gezogen, das hat mir die beiden auch mal nachgesagt und auch Company hat dann gesagt, er hat schon viele junge Spieler gesehen und Musiala ist Weltklasse, er muss also im Spielstil nichts verändern, er ist kein Alleinunterhalter, sondern ist so wie er ist genau richtig. Und ja, es ist momentan viel los, viel Trubel um ihn. Neben diesen ganzen, sage ich mal, Störfeuern gibt es ja noch die Frage, wie geht es mit ihm in Zukunft weiter? Die Zukunftsfrage, da hat er sich ja auch in Länderspielpause im Rahmen eines Interviews mit der Welt dazu geäußert. Kann man jetzt so und so sehen. Die eine Aussage war, er fühlt sich sehr wohl in München. Ich meine, was soll auch anderes sagen? Er ist jetzt gerade dort. Und dann kam aber die Aussage, ja, wo er in 5 Jahren spielt, weiß er nicht. Und im Fußballgeschäft geht es sehr schnell. Kann man jetzt sagen, ja, hat er recht, ist jetzt grundsätzlich nicht falsch und sind auch Floskeln, wenn man böse sein möchte. Aber ist schon ein bisschen verwunderlich, so aus meiner Sicht. Es war kein Bekenntnis, nicht mal ein klares Bekenntnis, sondern auch nicht für mich gar kein Bekenntnis. Weil 5 Jahre ist so klassischerweise die Vertragslaufzeit, die man neu abschließt. Und er hat gar kein Signal in Richtung Bayern gegeben und die Bayern haben im Gegenzug in den letzten Wochen ganz klar gesagt, dass wir verlängern wollen. Herbert Heine hat betont, man wird alles dafür geben. Alles heißt in Klammern, man wird auch an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. Und es ist eine spannende Situation. Klar, es sind noch gute 1,5 Jahre oder 2 Jahre Zeit, bis der Vertrag ausläuft. Aber wir alle wissen, spätestens im Frühjahr 25, wenn es auf den Sommer zugeht, wird es wieder heiß diskutiert, weil einfach dieser ablösefreie Wechsel im Raum steht und man Klarheiten möchte. Und dementsprechend ist gerade sehr, sehr viel los um Musiala. Ich persönlich hoffe nur, aber so schätze ich ihn eigentlich ein, dass der ganze Trubel um seine Person ihn nicht sportlich beeinflusst, dass er auf dem Platz abliefert. Aber da hat er ja ganz gut jetzt für Deutschland gespielt. Jetzt hoffen wir, dass er diese Formkurve auch für die Bayern in den kommenden Wochen abrufen kann.
Freulich ist ja auch, dass neben Freund und Company dann noch so Namen und auch einer der Musiala-Vorbilder wie Lothar Matthäus zu seiner Seite springen und sagen, dass er auch nicht ganz weiß, was das Ziel von Didi Hamanns Aussagen war. Da hat er sich auch klar distanziert davon, obwohl ja beide bei Sky unter Vertrag als Experten sind. Sebastian, Wirko hat es kurz schon verklingen lassen. Die Bayern haben, ich will nicht sagen, die Situation genutzt, aber beschäftigen sich natürlich mit der Zukunft von Jamal Musiala und haben jetzt eben während sie einerseits die Aussagen indirekt kommentiert haben, aber auch sich mehrmals dafür stark gemacht, dass sie Jamal Musiala unbedingt binden wollen, Weltklasse-Spieler, einer, der die Bayern in Zukunft prägen wird. Ich glaube, dass Heine auch davon gesprochen hat, dass er sich wünschen wird, dass Musiala wie Müller irgendwann in München vielleicht sich zur in die Rente geht, heißt sein Karriereende in München erwartet. Findest du das Vorgehen der Bayern aktuell richtig? Es wirkt ja so, als ob man wirklich mit allen Fronten dran arbeitet, diese Vertragsverlängerung durchzuboxen.
Ja, sie stellen sich halt demonstrativ hinter ihn, das ist ja auch gut. Andererseits jetzt bei dieser Hamann-Kritik weiß ja irgendwie jeder, dass es Quatsch ist, was Hamann redet. Weil wenn wir uns anschauen, was wirft er ihm vor, er ist Alleinunterhalter und Einzelspieler. Es ist halt nun mal so, dass die große Stärke von Jamal Musiala das Dribbling ist. Die muss er auch weiter nutzen. Also es würde ja jetzt keinem helfen, wenn man jetzt einen Toni Kroos aus Jamal Musiala machen würde. Das ist das, was er am besten kann, international, auch im Vergleich Dribbling und dafür Gefahr sorgen. Da muss er halt auch mal alleine was versuchen. Insofern ist die Kritik ja gar nicht so, dass man so ernst drauf eingehen müsste. Ich glaube, die Bayern sind halt jetzt immer so in Hab-Acht-Stellung, weil sie Musiala zeigen wollen, du kannst dich hier wohlfühlen, du wirst hier wertgeschätzt und wir verteidigen dich. Meiner Meinung nach darf man sich dabei jetzt nicht zu sehr drauf verlassen, dass das der Punkt sein wird, mit dem man Musiala überzeugen wird. Ich glaube schon, dass es zwei andere wichtige Faktoren gibt. Das eine ist klar eine finanzielle Sache. Das heißt ja jetzt, dass er wirklich Topverdiener werden soll. Und da ist Profifußball einfach so ein Geschäft. Und gerade bei so einem Spieler wie Musiala, wo es halt doch über die Finanzen entschieden wird. Das heißt, man muss ihm ein finanzielles Paket vorlegen, wo er sicherlich einer der Topverdiener, wenn nicht der Topverdiener wird, vielleicht noch hinter Harry Kane. Und das zweite ist die sportliche Perspektive, die man ihm geben muss. Und da ist halt die große Gefahr, dass dann wirklich die absoluten Top-Top-Clubs wie Real Madrid oder wie Manchester City ihm nochmal so einen Ticken mehr die Möglichkeit geben können, wirklich jedes Jahr um die Champions League mitzuspielen und dann eben auch den Ballon d'Or gewinnen zu können. Das hat, glaube ich, Lothar Matthäus ganz, ganz richtig gesagt. Den Ballon d'Or gewinnt man halt nicht, wenn Max Eberl einem dann hilft und dann nochmal irgendwie so ein Statement ablässt, sondern den Ballon d'Or gewinnt man halt, wenn man die großen Pokale gewinnt mit den großen Mannschaften, mit der Nationalmannschaft oder halt mit dem Vereinsteam. Und dann hat man die Chance, auch diese individuellen Awards zu gewinnen. Und das wird der einzige Weg sein. Darum glaube ich, dass die Bayern jetzt nicht in die Falle tappen dürfen bei jedem Mal, gerade wenn jetzt Dietmar Hamann kommt, der, wie Veco ja schon gesagt hat, der ist ja der Chefkritiker, der kommt ja jede Woche mit ein, zwei Sachen um die Ecke, dass man jedes Mal dann sich den Knochen zuwerfen lässt und dann wieder ein Statement zur Verteidigung ablässt. Ich glaube, das hat Musiala gar nicht mehr nötig. Er ist nicht mehr der Bambi, den wir kennen von vor 3 Jahren oder so, sondern Musiala hat eine ziemliche Entwicklung gemacht, hat auch einen ziemlichen Reifeprozess gemacht und ich glaube, wenn er dann wirklich sich auch zutraut, zu so einem Club wie Real Madrid zu gehen und zu Manchester City, dann braucht er keinen, der ihm auf dem Schulhof hilft, dass der Papa dann mal kommt, jetzt in Form von Eberl und ihn irgendwie verteidigt. Ich glaube, das hat er dann gar nicht nötig, sondern die Bayern sollten sich in den Vertragsverhandlungen, glaube ich, eben auf die zwei Punkte beschränken, dass sie sagen, sie geben ihm ein gutes finanzielles Paket und eben eine sportliche Perspektive, vielleicht auch noch mit ein, zwei Top-Transfers. Der Traumtransfer wäre natürlich Wirtz, ob das funktioniert, weiß man nicht. Aber ich denke, darüber wird sich entscheiden, dass Musiala sagt, hier habe ich eine Zukunftsperspektive. Ich glaube halt, dass diese demonstrative Rückendeckung, da hat man einmal gesehen, dass man bei Joshua Kimmich damals einen Fehler gemacht hat in der Corona-Krise, dass man ihn da wirklich alleine gelassen hat und die ganze Kritik auf ihn hat einprasseln lassen. Das möchte man jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen.
Ja, und obwohl Jamal Musiala das wahrscheinlich nicht als Angriff empfinden wird, kann er natürlich am besten in den kommenden Wochen eine Antwort auf den Platz in Richtung Hamann schicken, denn in den kommenden Wochen wird es bei den Bayern heiß zugehen. Die englischen Wochen stehen jetzt an. Jetzt ist erstmal einen Monat lang kein Länderspiel-Break und auch sonst erwarten uns nicht zwischen den Breaks, erwarten uns ganz viel englische Wochen, Virko. Wie sieht es jetzt genau aus? Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, was müssen die Bayern in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten so bewältigen an Spielen, an Wettbewerben?
Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es sind die Wochen der Wahrheit, dafür ist es viel zu früh, aber ein Stück weit trifft dieser Slogan schon zu. Wir haben jetzt bei Freiburg und Wolfsburg, da gab es 2 Siege. Wir haben gesehen, Bayern kann auch Spiele, die teilweise auf der Kippe stehen, gewinnen. Das war letzte Saison nicht so. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Aber wirklich geglänzt über 90 Minuten. Das haben wir auch letzte Saison gesehen. Das haben sie immer noch nicht. Also es gibt Es gab jetzt kein Spiel diese Saison, wo man gesagt hat, die alten Bayern sind zurück oder man hat irgendwie das Gefühl, die sind wieder dominant, wie sie vor vielleicht 2 Jahren waren. Deswegen ist jetzt schon spannend zu sehen mit den englischen Wochen, alle 3 Tage ins Spiel. Man wird gegen deutlich stärkere Gegner spielen. Klar, jetzt zu Beginn erstmal auswärts Polstern, Kiel und Aufsteiger. Für mich, klar, Aufsteiger ist immer ein bisschen schwierig. Und die Bayern haben sich auch in der Vergangenheit gerade gegen so kleinere Teams schwer getan. Kiel, wie alle wissen, schmerzhaft, hat man auch schon mal im Pokal eine herbe Niederlage kassiert. Ist aber ein anderer Wettbewerb, deswegen will ich das gar nicht jetzt so hochhängen. Aber dennoch, ich glaube, gegen Kiel einen schönen Sieg oder einen souveränen Sieg einzufahren, wäre ein super Zeichen, auch mit Blick auf die Champions League, die dann kommende Woche beginnt gegen Zagreb. Aber du hast gesagt, es sind, glaube ich, 5 Spiele in 14 Tagen und man spielt in Kiel auswärts, danach in Bremen auswärts, zwischendurch eben das Heimspiel gegen Zagreb. Und dann läuft alles so, ich glaube, Frankfurt ist auch noch dazwischen. Und dann läuft so das erste große, richtige Topspiel Ende September, erwartet uns dann gegen Leverkusen. Und natürlich will man zu dem Spiel mit Siegen sozusagen Selbstbewusstsein tanken. Und deswegen glaube ich, dass jetzt Kompany nochmal ganz genau hinschauen wird. Er hat auch selbst in der PK gesagt vor dem Kiel-Spiel, er hat die letzten Tage die Länderspielpause genutzt. Er hat wenig Fußball geschaut, lustigerweise, weil er wohl Internetprobleme hatte bei sich zu Hause. Aber auch so hat er gesagt, er hat sich viele alte Spiele von den Bayern angeschaut, viele Spiele, die sie absolviert haben, einfach nochmal die Erkenntnisse zu ziehen und die Schlüsse daraus zu ziehen. Also der hat sich intensiv vorbereitet. Und wir alle wissen, es gibt gefühlt auf jeder Position Defensive, Mittelfeld und auch im Angriff hat er Optionen auf der Bank und dann muss er Personalentscheidungen treffen. Und jetzt hat er viele Spiele, jetzt kann er rotieren. Und jetzt werden wir mal sehen, ob er die Rotationsmaschine anwirft und wer da seine Chance bekommt. Das prädikt er auch mal wieder, dass jeder die Chance hat. Aber klar ist, jetzt wird sich zeigen in den kommenden 2 Wochen, wo die Bayern wirklich stehen. Und dann hat man so einen ersten Eindruck, ob man den guten Start mit 3 Siegen aus 3 Spielen bestätigen kann oder ob man immer noch mit sich kämpft und mit sich hadert.
Ja, und ich meine, die Bundesliga wird irgendwie von allen ausgekoren. Da wird gesagt, hey, da müssen wir wieder angreifen. Die haben wir vergangene Saison nicht gewonnen. Das hat jetzt Müller immer wieder mal betont. Trainer, Bosse sagen voller Fokus auf die Bundesliga. Klar ist aber auch in der Champions League ist das große Geld zu holen. Durch den neuen Modus sowieso. Wir haben ihn schon teilweise angesprochen. Auf der Website gibt es dann auch nochmal Artikel dazu, wo es ganz genau erklärt wird. Klar ist aber, Sebastian, ist was komplett Neues für die Bayern. Ist was komplett Neues für alle Mannschaften. Es werden mehr Spiele gespielt, es gibt mehr attraktivere Spiele, weil man eben auch aus dem Topf 1 gegen 2 Gegner spielt, nicht mehr nur gegen einen einzigen Gegner oder eben nur gegen 4 Gegner in Summe. Die Bayern haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie in der Gruppenphase gefühlt unbesiegbar sind, haben da immer wieder neue Rekorde aufgestellt mit x Spielen in Folge, wo eben keiner in der Gruppenphase die Bayern bezwingen konnte. Jetzt sieht das ganze System ja aber komplett anders aus. Es sind andere Namen, gegen die man spielt, mehr Spiele, schwerere Spiele. Was bedeutet das jetzt für den FCB? Was erwartest du? Wie muss man sich präsentieren? Welche Gefahren lauern da auch eventuell im neuen Champions-League-Modus?
Ja, es ist was Neues und ich finde es super interessant. Du hast gesagt, die Bayern waren in der Gruppenphase immer sehr stark. Das ist jetzt eben keine Gruppenphase mehr und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Gefahr. Wir können uns erinnern, die Bayern sind in den letzten Jahren meistens durchmarschiert und dann war es so, dass eigentlich die letzten 2 Spieltage überhaupt nicht mehr interessant waren. Da waren die Bayern schon Erster. Und da konnte man es ruhig runterspielen, das wird es jetzt nicht mehr geben. Was ich so interessant finde, ist, dass es ja eigentlich eine sehr gute europäische Vergleichbarkeit geben wird. Also wir haben dann wirklich eine europäische Tabelle. Da könnte sich zeigen, dass die Bayern weiterhin ein absolutes Top-Team sind, wenn sie dann irgendwie zur Winterpause Zweiter oder Dritter sind. Es besteht aber halt auch die Gefahr, durch die 2 guten Mannschaften, gegen die man spielt, dass man vielleicht dann sieht, oh, vielleicht sind wir europäisch gesehen vielleicht keine Mittelmaßmannschaft, aber doch nicht in den Top 5 oder so. Stellen wir uns mal vor, die Bayern holen nur ein Unentschieden bei Aston Villa und verlieren vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, in Barcelona. Dann ist man ganz schnell vielleicht Tabellen-7. oder Tabellen-8. Die ersten 8 kommen direkt weiter. Was passiert, wenn die Bayern sogar 10. wären und dann muss man über die Playoffs sich qualifizieren? Ich glaube, das kann dann sehr, sehr schnell, wir kennen die Mechanismen bei den Bayern, da kann sehr schnell eine Unruhe reinkommen und dann ist so dieses Mir-San-Mir-Gefühl ein bisschen angeknackst und dann sagt man, sind wir jetzt wirklich, müssen wir jetzt kämpfen sozusagen, um unter die Top 5 zu kommen? Und das wird sich das erste Mal so zeigen. Das hat die Gruppenphase dann immer ein bisschen übertüncht. Wenn man 2 richtig leichte Gegner hatte, dann konnte man auch mal unentschieden gegen den einen starken Gegner spielen. Das wird es nicht mehr geben und das wird super interessant. Ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Ich glaube schon, dass wenn die Bayern ihre Leistung abrufen können, dass man sehen wird, sie sind ein absolutes Top-Team. Aber wenn es nicht läuft, und das wird dann auch eine Prüfung für Kompanie werden, wenn ihm dann Fragen gestellt werden, stellen wir uns nur mal so ein Szenario vor, man ist vielleicht zur Winterpause nur Zweiter oder Dritter in der Bundesliga, ist sogar nur Sechster oder Siebter in der Champions League, dann wissen wir alle, was für eine Unruhe einkehrt in München. Das könnte eine Gefahr werden, aber trotzdem, wenn ich drauf blicke, freue ich mich eigentlich drauf und finde es sehr interessant.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, das Ganze zu bewerten und zu schauen, wie schnell es in der Liga geht. Du hast es richtig gesagt, ein Unentschieden und plötzlich fehlen 2 Punkte, und wenn die anderen natürlich fleißig Punkte machen, dann rutscht man da immer weiter ab, und ich glaube, keiner will in den zusätzlichen Playoffs. Da in den ersten 8 zu sein, hat natürlich auch einen Vorteil, dass man dann gegen die schlechteren 8 spielt. Der Modus bringt natürlich nochmal definitiv mehr Competition in das Ganze, und wir werden das natürlich auch intensiv hier begleiten und bei den Heim- und Auswärtsspielen dabei sein, die Stimmen einfangen und auch hier auf YouTube per Video begleiten. Eine interessante Sache wird ja dann aber auch sein, welche Spieler sich in den Fokus spielen. Ich meine, so englische Wochen bieten sich ja auch immer wieder an, um Personalentscheidungen zu treffen, vielleicht auch nochmal offene Fragen über die Zukunft zu klären, Virko. Es gibt ja einige Spieler, wo es Riesenfragezeichen gibt. Das gab es schon vor dem Transfersommer, der sehr turbulent war. Die Fragezeichen bestehen teilweise noch nach dem Transfersommer. Welche Spieler sind denn in deinen Augen so im Fokus bis zum Wintertransferfenster?
Ja, es gibt ja die Klassiker, würde ich mal fast schon sagen. Es gibt ja die Namen, die auch im Sommer gehandelt wurden. Und ich glaube, das sind auch die Namen, in denen wir uns im Winter nochmal auseinandersetzen werden, oder die beiden verantwortlich. Man wird jetzt in den kommenden Wochen, gerade in diesen vielen Spielen, wird man ganz genau hinschauen. Da werden viele Spieler Minuten bekommen. Ob das jetzt Startelf-Minuten sind oder nicht, wird sich zeigen. Aber klar ist, angefangen über Leon Goretzka, der ja kaum spielt. Und wenn er spielt, dann auf der Innenverteidigerposition, ist so ein bisschen der Notnagel, weil einfach Ito und Stanisic ausgefallen sind. Wir haben aber auch Kingsley Coman auf der Liste. Wir alle wissen, am Deadline-Day wäre er fast sozusagen nach Saudi-Arabien gewechselt. Er selbst hat den Wechsel abgelehnt, obwohl die Bayern schon quasi eine Einigung erzielt hatten. Also auch er wird liefern müssen. Da haben die Verantwortlichen gesagt im Nachgang, ja, wir sind froh, dass er da ist. Das glaube ich ihn auch. Aber dennoch, wenn er jetzt in den kommenden Wochen bis zum Dezember weiterhin nicht abliefert oder beziehungsweise vielleicht sogar verletzt ausfällt, dann wird man sich wieder mit der Frage beschäftigen, kriegt man ihn los oder findet man einen Abnehmer. Und du hast aber auch so Kandidaten wie Serge Gnabry, die eigentlich, und das eigentlich kann man streichen, die haben einen guten Sommer absolviert, haben gut in Vorbereitungsspielen performt, jetzt auch zum Saisonstart. Aber auch Gnabry, wissen wir alle, ist Topverdiener, hat letzte Saison nicht die beste Saison gehabt, in einer solchen Saison mit vielen Verletzungen. Auch er wird sich zeigen müssen. Jetzt kommt Sané zurück, der auch wieder Spielzeit bekommen wird. Also auch gerade in der Offensive mit Coman und Gnabry, die werden um ihre Minuten kämpfen müssen, jetzt wo Olise und Sané sozusagen dann auch wieder da sind. Also viele Fragezeichen, natürlich auch die Thematik um Palinha. Ich finde, ein Name, der gar nicht fällt, ist Konrad Leimer. Also ich will ja jetzt keine Baustelle aufmachen, aber ich erinnere mich an die letzte Sorte zurück, gerade an die Spiele gegen Real. Da fand ich ihn bärenstark, und auch in der Bundesliga ist so eine Pferdelunge, der rennt Kilometer weg. Der ist aber jetzt gar nicht mehr in der Diskussion. Also wir sprechen jetzt eher über die Thematik Goretzka IV oder Verkaufen, Pavlovic, Kimmich und Palinha, wer startet. Und Konrad Leimer ist gefühlt gar kein Thema mehr. Er kann auch rechts hinten aushelfen, aber da hat er mir nie wirklich gut gefallen. Da war auch so eine Notnagellösung. Und da bin ich auch gespannt, ob der bis zum Winter, wenn der nicht spielt, ob er nicht auch sagt, ey Leute, ich habe hier keine Perspektive mehr. Ihr habt einen Pavlovic, ihr habt einen Jungen, ihr habt einen Kimmich als absoluter Führungsspieler, und ihr habt jetzt 50 Millionen mal ein Palinha. Was wollt ihr noch mit mir? Also auch das könnte eine Thematik werden. Und ich glaube nicht wirklich, dass es ruhiger wird mit Blick auf den Winter. Und ich denke auch, dass die Spieler, gerade die nicht spielen werden, werden dann Richtung November, Dezember, wenn sie auch dann intern hinterlegen, ob sie bleiben möchten oder nicht, oder vielleicht was Neues buchen. Winter ist ja immer gerne so eine Transferphase, wo man Spieler verleiht. Das heißt, man geht nicht ganz, aber man kann sich woanderswo beweisen. Das ist vielleicht eine Option für den einen oder anderen Kandidaten. Und jetzt bin ich gespannt, wie gerade diese Wackelspieler sich präsentieren und ob die eine Chance bekommen, sich echt zu präsentieren, weil eins ist auch klar, 2-3 Minuten in der 80., 90. Minute bringen dem Spieler wenig, um sich zu zeigen. Da brauchen sie schon längere Zeit, mindestens mal eine Halbzeit oder mal 20, 30 Minuten. Und ob da wirklich alle die bekommen werden, wird sich zeigen.
Ja. Gerade eben ist ja noch der Satz gefallen, dass die kommenden Wochen ja nicht zwingend die Wochen der Wahrheit sind. Heißt, wenn die Bayern das in den Wettbewerben relativ souverän runtergespielt bekommen und man gut positioniert ist, hat man ja dann spätestens im Wintertransferfenster nochmal Zeit für die zweite Jahreshälfte, die viel wichtigere Jahreshälfte, dann Planungen vorzunehmen. Du hast jetzt die Kandidaten angesprochen, die womöglich verkauft werden könnten. Heißt, man könnte ja auch oder verliehen werden könnten, es könnte neues Geld in die Kassen gespült werden. Sebastian, wie siehst du das Wintertransferfenster? Also glaubst du, dass Eberl und Freund jetzt eher einen kurzen Urlaub haben werden und sich da dann wirklich intensiv drum kümmern sollten im Winter, mögliche Neuverpflichtungen in den Fokus zu nehmen? Oder glaubst du, das ist ein Transferfenster, was sehr undankbar ist, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht wieder Paniktransfers tätigt? Letztes Jahr gab es den einen oder anderen Namen, der auch ordentlich Geld gekostet hat, wie Sascha Boué, der bis dato noch nicht richtig Fuß gefasst hat. Also siehst du das eher als Chance für die Bayern oder als Gefahr?
Transferfenster ist immer erstmal eine Chance. Ich glaube aber nicht, dass es großartig um Neuverpflichtungen gehen wird im Winter, sondern ich glaube, im Winter wird es darum gehen, Leute abzugeben, eben die, die sich dann gezeigt haben, dass sie eher Bankdrücker sind oder schwer haben, in den Kader zu kommen. Ich glaube, Leon Goretzka wird, egal wie wenig Spielzeit er hat, weiterhin sagen, ich warte auf meine Chance und wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Der verdient einfach viel zu gut. Und wir haben ja jetzt schon in der letzten Transferperiode gesehen, es ist wahnsinnig schwierig, ihn abzugeben, weil es keinen wirklichen Top-Top-Club gibt, der ihn jetzt natürlich als Bankdrücker von Bayern für großes Geld holen wird. Das heißt, er müsste ein bisschen mit den Ansprüchen nach unten gehen. Und ich glaube, er ist da immer noch nicht bereit dazu und wird wahrscheinlich auch im Winter noch nicht bereit dazu sein. Also das wird schwierig. Bei Kingsley Coman kann ich mir schon vorstellen, dass sich da was ergibt. Ich denke da an so einen Premier League-Club, weil er will ja wohl in die Premier League, der dann zu Weihnachten vielleicht ein bisschen unter den eigenen Ansprüchen ist. Höchstwahrscheinlich Manchester United, wenn man sich die Premier League anschaut. Vielleicht läuft es auch bei so einem Club wie Tottenham nicht so gut und dann sagen die, wir wollen uns nochmal mit einem starken Offensivspieler verstärken und dann kann es tatsächlich eine Laie geben. Ich glaube, da könnte was passieren bei so einem Spieler. Ich gehe da auch mit Vieco. Ich glaube, dass Konrad Leimann Thema werden wird. So einen guten Sechser, wie er ist, den wollen viele Teams. Vielleicht sieht er dann doch, dass sich da nichts ergibt und geht dann nochmal weg. Aber was die Bayern ja jetzt machen müssen eigentlich in nächster Zeit sind A, die Vertragsverlängerungen mit den Leuten wie Kimmich, Sané und eben auch Musiala, das ist sicherlich das Top-Projekt. Da wird man jetzt während der Saison schon dran arbeiten und dann in der Wintertransferperiode sehe ich jetzt eigentlich nicht die Suche nach neuen Spielern, wenn es da jetzt nicht wieder zahlreiche Verletzungen gibt, sondern wirklich, dass man das nachholt, was man ja eigentlich schon im Sommer machen wollte, nämlich das Gehaltsgefüge ein bisschen anzupassen und Spieler abzugeben, die einfach zu teuer sind.
Ja, es werden also doch spannende Wochen, wo wir wahrscheinlich auf Personalien achten müssen. Mal schauen, wie häufig Kompany rotiert, was für Aufstellungen uns da erwarten. Klar ist, jetzt steht Kiel vor der Tür, danach haben wir eben den Champions League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb. Wie bereits erwähnt, werden wir das Ganze natürlich auf fcbinsight.de, aber auch auf unseren Social-Media-Profilen begleiten. Ich freue mich sehr auf die kommenden Tage, es gibt hoffentlich einiges zu berichten, einige spannende Spiele. Wir freuen uns sehr drauf und genau, ich sage auf jeden Fall vielen Dank an alle Podcast-Zuhörer, vielen Dank an alle Zuschauer hier auf YouTube. Wir sehen uns dann kommende Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, Packmas und Servus.